B2 Digital. Digitalisierung einfach gemacht.
Hallo und willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Olaf Bienek und heute zu Gast ein alter Freund, Bekannter aus beruflichen und privaten Vergangenheiten voriger Leben. Machen wir es ganz einfach. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute hier?
Das hast du schön gesagt, aus den Vergangenheiten voriger Leben. Das macht mich auch schlagartig gleich wieder älter, als ich eigentlich bin. Gefühlt zumindest. Hallo, mein Name ist Markus Bartelt. Und was mache ich? Ich mache eigentlich Marketing tatsächlich. Ich sage immer, dass andere Leute haben Blut in ihren Adern. Bei mir ist es fließt da Marketing durch. Ich mache das seit ganz, ganz langen Zeiten und vielen Zeiten an verschiedensten Funktionen. In den letzten 15 Jahren allerdings tatsächlich nur noch beratend und unterrichtend und redend, ganz, ganz viel redend darüber. Und ja, in dieser Funktion bin ich eigentlich heute auch hier, dass wir ein bisschen über Marketing reden können und insbesondere für die vielen Zuhörenden einfach mal gucken können, was muss man im Marketing eigentlich berücksichtigen? Marketing ist ja immer so etwas, wo man sagt, schwierig, ja, macht man mit, muss ich das eigentlich mitmachen? Was ist digitales Marketing? Muss ich bei Social Media sein oder auch nicht? Kann ich das einlassen? Was ändert sich da eigentlich gerade? Da wabert immer so ganz viel rum. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch gesagt, Metaverse, ja, was ist das? Brauche ich das? Ja, muss ich jetzt.
Brauche ich das oder kann das weg?
Ja, genau. Muss ich jetzt meine Produkte an den Metaverse verkaufen? Muss ich da einen Shop für teuer Geld eröffnen? Also, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die Menschen immer wieder beschäftigen. Sehe ich auch in den Beratungsgesprächen, eben auch von ganz unterschiedlichen Größen der Firmen. Das betrifft den Einzelkämpfer als selbstständigen Freelancer genauso wie das kleine Unternehmen, das mittlere, das ganz große. Und das wollen wir jetzt mal ausloten.
Ja, Markus, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und dass wir wieder zusammengekommen sind. B2 Digital Marketing ist so ein Punkt, wo man sagt so, okay, was hat jetzt Digitalisierung mit Marketing zu tun? Weil Marketing ist ja auch eigentlich eher so Printgeschichten, ne? Wir haben so früher Zeitungsanzeigen und sowas allem drum und dran gemacht. Und was haben wir da mit Marketing eigentlich überhaupt zu tun? Wo man sagt so, ja, Marketing ist mittlerweile halt eben vielfach digital. Und gehört halt eben einfach zur Außenkommunikation von jedem Unternehmen mit dazu, sollte sich jeder halt eben auch Gedanken drum machen. Und deswegen finde ich das total super, dass wir einfach hier zusammengekommen sind und einfach jetzt so ein bisschen uns mal über moderne Ansätze für kleinere und mittlere Unternehmen einfach austauschen und vielleicht so ein bisschen kopieren von dem, was die Großen richtig machen und was die Großen vielleicht auch besser machen könnten. Und schauen einfach mal, wo es hinkommt. Und wenn ihr Fragen habt aus der Zuhörerschaft, gern einfach mit rein kommentieren, uns schreiben. Wir machen gerne auch nochmal eine Nummer 2 oder eine Nummer 3 dazu und gehen dann speziell auf Fragen nochmal ein.
Also super, von daher, gerne.
Los geht er.
Um mal gleich mit einer Sache aufzuräumen, weil ich bin nämlich gar kein Freund davon, dass wir diesen Begriff Digital-Marketing verwenden. Dieses Aufteilen in Marketing und digitales Marketing, das führt zu so einem Silo-Denken. Ja, dass man einer sagt, ja, ich mache Marketing und dann haben wir so dieses traditionelle Anzeigen, wie du gerade erwähnt hast. Und dann haben wir auf der anderen Seite auch junge Leute oder Agenturen, die sagen, wir machen nur Digital-Marketing. Nee, das ist Humbug. Tatsächlich ist es immer Marketing. Ja, und das sind immer die gleichen Grundlagen. Und Marketing besteht immer aus Marktforschung, ich brauche Informationen, aus Analysen, ich muss aus diesen Informationen etwas lernen, Strategieentwicklung mit einer Zielsetzung und dann öffne ich meine Werkzeugkiste. Mhm. Und digitales Marketing ist eigentlich nur eine Erweiterung dieser Werkzeugkiste. Ich habe jetzt so viel mehr an Werkzeugen, die ich rausnehmen kann und die ich kombinieren und verwenden kann, um meine Ziele zu erreichen. Ja. Aber ein Social Media Marketing oder ein aktives Marketing auf LinkedIn ersetzt nie die Vorarbeit der Analyse und der Strategie. Also im Grunde genommen beschränken wir uns selber, wenn wir sagen, wenn wir mit diesen Begriffen arbeiten, es ist grundsätzlich alles Marketing. Wir haben einfach viel, viel mehr Werkzeuge als jemals zuvor.
Okay, also reden wir grundsätzlich eigentlich davon, dass wir alle nur Werkzeug-User sind, ohne dass wir einen Plan haben, was wir da eigentlich erreichen wollen mit.
Ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich leider so. Was natürlich auf der anderen Seite gut ist für mich, weil dann gibt es viel Beratungsbedarf. Ich möchte das gar nicht ändern, mach das einfach so weiter, benutzt Dinge wild und stellt fest, klappt vielleicht nicht so gut. Nein.
Aber wir machen doch schon Anzeigen auf LinkedIn, warum kommt denn da nichts bei raus?
Ja, das höre ich immer ganz gerne. Nein, weil eben tatsächlich oftmals die Strategie da fehlt. Also es geht nicht nicht einfach um blinden Aktionismus. Das war auch vor der Digitalität schon so. Also wir kommen ja beide, haben ja eine rühmliche Handelsvergangenheit. Schon damals war das ja so, dass man oftmals eher schielte, was macht der Wettbewerber, und ja, dann musste man das auch machen. Das ist heute im Digitalen nicht anders. Also ich habe das häufig, dass man sagt, wir wissen gar nicht, was wir Social Media oder Instagram, LinkedIn machen sollen, aber der Wettbewerber macht das. Mhm. Wo ich sage, ja gut, dann guck doch mal hin, was der genau macht, und dann kann man ja gucken, was musst du machen, um dich eigentlich abzusetzen davon. Mhm. Und wenn das eben halbherzig gemacht wird, wenn ich das nicht plane, wenn ich mal so ein bisschen was mache. Ich hatte das neulich, da sagte jemand zu mir, ach, Instagram hat uns gar nichts gebracht. Haben wir mal gemacht. Und dann habe ich geguckt auf den Instagram-Kanal, da war, glaube ich, der letzte Eintrag war vor 4 Jahren. Und dann war das auch nur so Anzeigen, ja, also nur, das heißt, da hat jemand den Kanal nicht verstanden, da hat jemand das Medium nicht verstanden und vor allen Dingen hat das nicht kontinuierlich gemacht. Ja. Und dann stimmt die Aussage, dass das nichts bringt, aber dann hätte man sich auch schon den Ansatz sparen können.
Ja, ich erinnere mich daran, wie zu alten Handelsvergangenheitszeiten dein alter Herr damals, Gott hab ihn selig, donnerstags reinkam mit einem Stapel Zeitungen und gesagt hat, hier, euer Job, guckt nach, was haben die anderen gemacht, dann leiten wir daraus ab, was wir halt eben machen.
Ja.
Das ist mittlerweile, oh Gott, 30 Jahre her.
Und länger. Ja, aber das ist auch das ist etwas, was ich ganz häufig vermisse, weil das heute nicht mehr stattfindet, obwohl es leichter ist als jemals zuvor. Ja. Das ist die Konkurrenzbeobachtung.
Ja.
Egal in welchem Business du bist, du musst wissen, was deine Wettbewerber machen. Ja. Marketing hat viele, viele Sinne und viele Zwecke. Aber eins davon ist, dass wir uns ein sehr klares Profil geben müssen. Also Menschen, die unseren Namen hören, unser Logo sehen, müssen sofort wissen, wofür wir stehen.
Mhm.
Und dieses klare, saubere Profil benötigen wir, um uns am Markt zu positionieren.
Ja.
Das Problem ist, das fällt nicht vom Himmel herab, sondern das ist eine Arbeit, und diese Arbeit geht nur in der Abgrenzung zur Konkurrenz, zum Wettbewerb.
Ja.
Weil was mache ich denn besser oder was mache ich anders als der Wettbewerber? Wenn es da nichts gibt, dann sollte ich etwas Neues machen.
Warum solltest du denn bei uns kaufen?
Ja, weil der Punkt ist, wenn ich das schon nicht erklären oder definieren kann, dann können das meine potenziellen Kunden erst recht nicht.
Ja.
So, und jetzt haben wir eben genau das, und das ist die Verschärfung der Digitalität. Früher ist er dann zu Fuß zu einem anderen Laden vielleicht gegangen, wenn wir jetzt mal im Retail bleiben. Heute ist aber der Wettbewerber nur einen Klick entfernt. Und wenn ich da eben schon anfange zu patzen, ja, dann verhaue ich mir alle Möglichkeiten, die ich eigentlich nutzen könnte.
Ja, ja, ja. Das ist also Alleinstellungsmerkmal und eine Vision zu haben, was man tut und warum man es tut, ist auf jeden Fall hilfreich. Also ich komme da ganz schnell dann auf Simon Sinek. Das frage immer erst nach dem Warum, bevor du erklärst, was du machst und wie du es machst.
Mhm.
Und das ist eine Sache, die sind viele halt eben gerade bei den digitalen Sachen dabei, die machen halt eben, platzen halt eben mit irgendwas raus, wo aber kein wirkliches Warum dahinter zu erkennen ist, sondern wir machen da halt eben mal was. Und ja, auch wir haben an der Stelle bei unserer Marketing-Kampagne auch durch den einen oder anderen Punkt zu lernen. Aber es ist halt eben auch der Punkt, steht da Tropfen höhlt den Stein, und wir müssen halt eben immer ein Stückchen weiterkommen. Aber da halt eben dieses Warum zu erzeugen, ist halt ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja.
Bist du da halt eben mit dabei, dass du sowas unterstützt in Workshops oder?
Ja, wir müssen, also es ist immer die Frage, wie weit jemand ist, aber eben natürlich eine Strategieentwicklung auch mit einer Zielsetzung. Da geht es genau darum, was möchte ich eigentlich erreichen? Wir haben momentan bei vielen Unternehmen ein Marketingverständnis, das sehr, sehr stark abzielt auf die Kommunikation.
Mhm.
Und wenn wir über digitale Medien sprechen, sprechen wir eben auch LinkedIn, Instagram, all das, was dazugehört. Marketing ist natürlich mehr. Ja, Marketing besteht aus der Gestaltung des Produktes, wo wir uns auch schon fragen müssen, warum, ja, machen wir das eigentlich und wie können wir uns mit diesem Produkt positionieren. Es geht, was sträflich vernachlässigt wird bei vielen, um Preis.
Ja, ja.
Preis denkt jeder sofort, ich muss billiger sein als die anderen. Tödlich, ja, vollkommen unsinnig, sondern ich habe so viele Preisinstrumente zur Verfügung und man kann mit Preis so wunderschön spielen, selbst heute. Und die Kunst ist ja nicht, über den Preis, über den kleinen Preis zu verkaufen. Die Kunst ist ja, den hohen Preis durchzusetzen. Und
ja.
Ja, das
ist eine Frage, Qualität kostet halt eben Geld. Also ich meine, relativ einfache Geschichte. Also wir gehen halt eben auch nicht unter unser Preisniveau halt eben dementsprechend runter.
Ja, aber du glaubst ja nicht, wie viele Menschen ich treffe, die mir erzählen, ich mag das immer, dass sie super Verkäufer sind. Ja, Top-Verkäufer und super und toll und auch sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Und wenn ich dann frage, na, wie verkaufst du denn? Dann kriege ich zur Antwort über den kleinsten Preis.
Ja, aber und das ist nicht verkaufen, das verteilen.
Danke, das ist nicht verkaufen. Über den kleinsten Preis kann meine Tochter verkaufen. Die ist 11, meine Mutter, die ist 81. Jeder kann über den kleinsten Preis verkaufen. Das ist keine Kunst.
Ja.
Die Kunst ist es, einen Wert so zu kommunizieren, dass ich einen hohen Preis dafür erzielen kann. Ja. Das ist verkaufen. Ja. Ja. So, aber Preis gehört dazu. Es gehört heute mehr als je das Thema Vertrieb und Distribution dazu. Also wo werde ich denn gefunden, wenn jemand meine Dienstleistung sucht? Ist das überhaupt noch im Retail? Ist das online oder ist das beides? Vermischt sich und dann eben die Kommunikation. Und auch das muss erstmal in der Strategieentwicklung tatsächlich besprochen werden. Da muss man anfangen, tatsächlich Ziele zu formulieren. Was wollen wir erreichen? Mhm. Ist jetzt, wenn wir mal bei LinkedIn oder bei Instagram bleiben, weil die Begriffe fliegen ja dauernd hier rum, ist mein Ziel, mehr Follower zu bekommen? Ist mein Ziel, mein Image zu verändern? Ist mein Ziel, in eine Interaktion zu kommen? Weil ich möchte, dass die Leute auf meine Website gehen, sich für mein Newsletter anmelden. Mhm. Jedes Ziel bedingt eine andere Form der Kommunikation. Habe ich kein Ziel, stochere ich im Trüben. Ja, dann kann es Erfolg haben, muss aber keinen Erfolg haben. Ja.
Und dann kommt halt eben der Punkt dazu, dass man die Dinge halt eben auch nacheinander wieder verändern kann. Ne? Also wenn ich mal überlege, momentan zielen wir darauf ab, auf LinkedIn halt eben einfach auf Reichweite zu kommen, also Follower dazu zu gewinnen und einfach Leute dafür zu interessieren, bei uns auf unser LinkedIn-Profil halt eben raufzugehen und da halt eben einfach immer wieder unsere Werbung machen wir nicht, aber unsere Beiträge halt eben dementsprechend zu sehen und zu der einen oder anderen Veranstaltung halt eben auch mal dazuzukommen. Dann kommst du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir halt eben auch eine gewisse Anzahl an Followern, eine gewisse Reichweite, wo es halt eben dann die Strategie wieder sich verändert und halt eben wirklich auf Lead-Generierung halt eben umgeschaltet werden kann.
Genau.
Du kannst halt nicht mit 0 Followern gleich auf eine Lead-Generierung halt eben gehen, also wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, wie das strategisch funktionieren sollte.
Nicht. Nein, also genau das ist der richtige Weg. Und jetzt kommt einfach das Schwierige dazu, weil eben die Formulierung von Zielen und Strategien ist das eine. Das andere ist das Verstehen der Kanäle.
Ja.
Und das Fiese an diesen digitalen Kanälen ist, dass die sich ständig ändern.
Ja.
Ja, das heißt, der Algorithmus wird ständig verändert. Und man muss immer wieder gucken, welcher Kanal belohnt mich denn wie für welche Inhalt, den ich dort ausspiele.
Ja.
Und das sind oftmals formale Fragen. Also bei LinkedIn gab es jetzt gerade vor 2 Wochen eine nette Untersuchung, wo man guckte, okay, was ist denn der Content, der von LinkedIn bevorzugt wird und am meisten ausgespielt wird? Weil es ist mitnichten so, dass wenn ich heute etwas poste, egal auf welchem Kanal, dass alle meine Follower das zu sehen bekommen. Das passiert nicht. Nee. Das machen die nicht freiwillig. sondern das heißt tatsächlich, dass mache ich ein Bild, mache ich nur Text, mache ich einen Slider, mache ich, also wo ich mehrere Bilder habe oder man nicht durchklicken kann, mache ich eben ein Video.
Ja.
Tatsächlich bei LinkedIn ist es gerade das Video. Die möchten, dass mehr Videos geteilt werden, weil das ihren Kanal attraktiv macht. Das heißt, die Videos werden besser verteilt. Ja? Also wenn ich heute mich positionieren möchte, sollte ich öfter über Videos nachdenken.
Okay.
Instagram sind es die Reels auf einmal. Ja? Früher hat man gesagt, du musst Stories machen. Nee, jetzt musst du Reels machen, damit du möglichst viel erreichen kannst. Also das ändert sich. Und dann kommen wir wieder genauso an den Punkt, dass man sagt, na, wer soll das denn alles im Auge behalten? Wer soll das eigentlich alles wissen? Man hat ja auch noch so ein eigentliches Geschäft zu tun.
Ja? Ja,
und das ist genau die Problematik dann.
Ja, das ist extrem spannend. Also das mit den Videos wusste ich an der Stelle auch noch nicht. Wieder ein Learning für mich. Wir müssen mehr Videos drehen, okay. Die nächste Aufgabe, hurra, wo drehen wir die Videos? Aber auch da wieder der Punkt, darf halt eben auch nicht episch lang sein, sondern sollte wahrscheinlich auch irgendwie was so 30 Sekunden nicht überschreiten, weil die heranwachsende Generation ja immer kürzere Auffassungsspannung hat.
Da gibt es eine schöne Geschichte. Es gibt Untersuchungen, und ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber es wird immer wieder gerne kolportiert, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile kürzer ist als die von Goldfischen. Ja, Goldfischen haben angeblich eine Aufmerksamkeitsspanne von 7 Sekunden. Unsere ist deutlich geringer.
7 sogar?
Ich möchte nicht wissen, wie sie das gemacht haben. Manchmal Forscher sind ja auch so eine ganz eigene Art. Aber man kennt das. Also wir haben jetzt gerade über die jungen Menschen gesprochen. Wenn wir heute unser Smartphone anmachen und dann swipen wir eben durch, und wenn nicht etwas sofort unsere Aufmerksamkeit kriegt, wenn da nicht ein guter Hook ist am Anfang, dann sind wir auch weg. Ja, ja, nichts gegen Katzen-Content. Alle großen Firmen nutzen ab und zu auch mal wieder eine Katze. Ja,
ja. Das funktioniert. Okay. Und Memo an mich, wir müssen eine Firmenkatze anschaffen.
Besser als den Firmenhund auf jeden Fall. Ja, ja, die Katze, ja. Katze funktioniert dann besser. Ja. Nein, aber das sind eben so die Dinge, die es immer noch so ein bisschen schwieriger machen. Aber, und das ist das Gute daran, erstens, wenn man es möchte, immer die Grundvoraussetzung, man kann das relativ schnell erlernen. Das ist also kein Buch mit 7 Siegeln oder mit großen Geheimnissen. Und gerade in kleineren Unternehmen ist ja Marketing oft gerne Chefsache, was ich auch immer unterstütze. Und ich glaube auch, dass man so etwas Wichtiges wie eine digitale Kommunikation oder die Marketingkommunikation an sich nicht aus der Hand geben sollte. Mhm. Sondern man sollte versuchen, das immer in-house zu lösen, weil die Einblicke, die wir dort haben, das Verständnis, das wir dort haben, das kann ein Externer eigentlich nicht entwickeln. Da kommen wir relativ schnell auf Angebote und auch auf Postings von der Stange. Und das Entwickeln für ein Gespür, was möchten wir eigentlich teilen, was möchten wir mitteilen, kann nur intern passieren.
Ja, ist auch eine Sache von Authentizität.
Ja, noch, ja, das kommt noch dazu.
Also ich sag mal, wenn der Chef halt eben selber die Glasscheibe runterschmeißt, ich spiele auf so eine Werbeanzeige nach einer Azubi-Suche oder irgendwie sowas an, ich weiß nicht, ob du die, das ist halt eben einfach authentisch, wenn du die halt eben hinschmeißt und sagst so, ey, wenn du nicht komplett so dämlich bist, komm zu mir, ich bild dich aus. Das kommt halt eben einfach gerade rüber.
Ja.
Und wenn man sich dann die Dinger von der Stange anguckt, das ist halt eben bling bling und schön schön, aber hat halt eben dann nachher irgendwie auch nichts mit dem Unternehmen mehr zu tun.
Ja. Also das ist genau das, wonach wir eigentlich gucken. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir haben ja in der Marketingkommunikation Image, Videos oder Ähnliches, haben wir eine ganz klare Bildsprache, die auch eine gewisse Seriosität transportieren soll. Die sollte zum Beispiel bei einem Kanal wie LinkedIn auch noch ein Stück weit gewahrt werden. Wenn ich jetzt aber eben Kanäle wie TikTok nutzen möchte oder Instagram eben zur Gewinnung von Azubis, was momentan ein ganz großes Thema ist, bis hin auch zur Gewinnung grundsätzlich von Arbeitskräften, von Fachkräften, also das große Thema Employer Branding. Da muss es authentischer sein, weil da werde ich mit den gelackten Hochglanzvideos niemanden kriegen und niemanden erreichen, sondern die wollen wissen, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn man dort arbeitet? Wie sitzen die denn zusammen beim Frühstück vielleicht mal oder Ähnliches? Und hey, haben die Humor? Können die über sich selbst lachen?
Ja,
das sind ja die Punkte, die uns heute attraktiv machen.
Wie sieht mein täglicher Arbeitsablauf so aus? Was ist das für eine Mannschaft? Können wir da dementsprechend irgendwie Spaß haben bei der Arbeit oder gehen die zum Lachen in den Keller?
Ja, und dann gilt auch hier, und das ist aber auch etwas, was wir aus den klassischen Medien kennen, Zauberwort ist Repetition, Repetition, Reputation. Also erst in der Wiederholung, in der Konsistenz. Ich muss präsent sein, ich muss dauerhaft präsent sein, um mir eine Reputation aufzubauen, um mir einen Namen aufzubauen, um ein Image aufzubauen.
Ja.
Punktuelles Posten alle 3 Monate ist zu wenig, brauchen wir gar nicht erst anzufangen.
Ja.
Und ich kenne das aus der Praxis, aus der Erfahrung. Das Erste, was ich bei vielen Unternehmen immer höre, ist, wir haben gar keine Inhalte, wir haben gar keinen Content, wir wissen gar nicht, was wir posten sollen. Und auch das, ich kann jedem zeigen innerhalb von kurzer Zeit, wie viel Content quasi auf dem Fußboden liegt, wie man den aufhebt, wie man den aufbereiten kann und wie man tatsächlich mit ein bisschen Planung auf lange Sicht im Voraus seinen Content gut streuen kann.
Ja, aber das ist tatsächlich eine riesen Herausforderung. Also ich habe mich auch selber eine ganze Zeit lang gegen gesträubt, halt eben da was zu machen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich es regelmäßig machen sollte. Also auch das Thema Podcast. Also ich meine, dass wir heute hier zusammensitzen, ist eine Sache, die habe ich mir irgendwie im Laufe des Jahres einfallen lassen, weil mein Team halt immer gesagt hat, ey, einen Podcast musst du mal machen und das ist super und eine super Ergänzung zu unserem Digitalisierungsfrühstück und zur Datensprechstunde und da kannst du halt eben über alles Mögliche halt eben reden, wo ich gesagt habe, ja, grundsätzlich ist das richtig, aber wir müssen es dann halt eben auch regelmäßig machen.
Ja.
Und wann soll ich das denn auch noch tun? Also A, müssen wir die Themen haben, wir müssen die Leute halt eben dazu haben und das kannst du ja nicht einfach immer nur einfach auf Zufall machen. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir in den Podcast zum Teil halt eben unsere Digi-Frühstücke nochmal nachverarbeiten und die halt eben dementsprechend reinstellen, weil da halt eben auch durchaus interessanter Content drin ist. Aber tatsächlich, dass ich halt eben hier Gäste wirklich dabei habe. Du bist jetzt, glaube ich, Nummer 3 im Laufe von einem halben Jahr oder irgendwie sowas, wo ich sage, so, da ist ein Externer, der halt eben dazukommt, mit dem ich halt eben über Inhalte spreche, die halt eben interessieren könnten. Und das ist eine Sache, damit muss man sich halt eben tatsächlich einfach auch beschäftigen. Und die macht halt eben am Anfang erstmal, Angst ist jetzt ein gefährliches Wort an der Stelle, aber einen Punkt, wo du halt eben sagst, okay, wenn du es startest, dann musst du es halt eben auch machen.
Ja. So, es macht Arbeit am Anfang.
Es ist Arbeit und man muss halt eben dranbleiben. Und nach dem dritten Mal einfach zu sagen, so, ach, ich höre jetzt auf, weil hat ja nichts gebracht. Ja, sorry, aber das funktioniert so nicht. Also unsere Digi-Frühstücke machen wir seit 4 Jahren. Und klar, am Anfang waren halt eben 3-4 Leute da. Mittlerweile haben wir halt eben standardmäßig irgendwie so 14, 15, 20 Gäste halt eben, je nach Thema halt eben. Komischerweise war Ergonomie das spannendste Thema, weil da waren, glaube ich, 30 Leute irgendwie dabei. Hätte ich an der Stelle nie gedacht, aber ist halt manchmal so. Und das sind halt eben einfach Sachen, immer wieder Wiederholung. Wie sagte meine Englischlehrerin früher? Practice, practice, practice. Und da kommt's halt eben tatsächlich dann einfach her. Und alleine das ist wahrscheinlich das, was halt eben einfach auch in diesen Algorithmen nach oben spült. Ja. Weil wenn du es regelmäßig machst und regelmäßig irgendwie was Relevantes halt eben postest, dann kommst du halt eben auch erst in die Sichtbarkeit.
Es hat auch was mit dem Verständnis davon zu tun, wie wir lernen. Und wenn wir heute Botschaften, egal welcher Art, aussenden wollen, ob das jetzt die Englischvokabel ist oder eben auch die Botschaft, ich bin ein zuverlässiger Partner oder ich habe den und den USP oder wie auch immer, dann muss das ja gelernt werden. So, und wir lernen Dinge nicht, weil wir sie einmal wahrnehmen, sondern erst in der Wiederholung. Mhm. So, und dann kommt das Nächste, was gerne immer vernachlässigt wird. Das reine Streuen von Informationen ist zwar wichtig, aber wir lernen Dinge wesentlich besser, wenn sie mit einer Emotion verknüpft sind. So, und genau dieses Emotionale ist das, was du auch gerade als mit authentisch gemeint hast, nämlich, dass da Sympathie dahinter ist. Ja. Das heißt, wir müssen auch die Menschen zeigen. Ja? Menschen lieben Menschen. Ja? Wir kaufen von Menschen, wir reden mit Menschen, wir machen Geschäfte mit Menschen und nicht mit Bots oder mit irgendwelchen anderen Sachen.
Die sind nur zur Anmahnung da.
Genau, ja, das heißt aber auch hier, also eben, wir müssen immer wieder gucken, wie können wir eine Emotionalität hinbekommen. Ja. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das war aber immer so. Also, wenn man früher eine Anzeige gemacht hat, hat die eine Anzeige nicht verkauft. Ja, das dauert. Ich muss ganz, ganz viele Anzeigen machen, immer um Kontakte aufzubauen. Das hat sich bis heute nicht verändert. Marketing übrigens mal an dieser Stelle ganz kurz. Marketing hat sich auch nicht verändert, wenn wir uns Märkte angucken. Ja, Märkte funktionieren seit 2000 Jahren und länger nach den gleichen Prinzipien. Was sich verändert hat, sind die Instrumente, mit denen wir sie bearbeiten.
Ja,
ja. Ja, aber das Grundverständnis von Märkten, von ich brauche Zulieferer, ich brauche Kunden, ich brauche vielleicht Partner in der Distribution und ich brauche oder ich habe Wettbewerber, die ich im Auge behalten muss, das hat den Obsthändler in Pompeji genauso bewegt, wie es heute das Autohaus bewegt. Ja, also da hat sich nichts getan.
Angebot und Nachfrage waren schon immer die entscheidenden Dinge im Markt selber. Also von daher.
Ja, und deswegen, aber um das nochmal aufzunehmen, was du gerade gesagt hast, also ich bin ein großer Unterstützer, eigene Leute zu befähigen heutzutage, auch aus dem Mangel heraus, dass es gar nicht so viele Arbeitskräfte gibt, die sich digital gut auskennen. Das Entscheidende ist, man muss anfangen und am Anfang ist es immer etwas Arbeit, man muss sich reinfummeln. Das ist aber auch genau das Gleiche, was wir haben, wenn wir heute Golf spielen ist immer schwerer zu lernen als eigentlich Podcasting, ja. Oder aber da hat jeder Zeit. Da hat jeder Zeit, auf die Driving Range zu fahren und Bälle zu kloppen. Ja,
hast du?
Und alles. Ich habe die Zeit nicht, ich habe es auch mal gelernt tatsächlich. Ich habe sogar eine Platzreife gemacht, aber mir fehlt die Zeit dafür. Aber
was spielst du für ein Handy?
Das ist 15 Jahre her, glaube ich.
Meine Schläge habe ich seit 2 Jahren auch nicht angefasst, wenn ich dazu komme.
Also wirklich, das kann ich machen, wenn ich älter bin. Mehr Zeit. Nein, ich möchte diesen Sport nicht diskreditieren. Nein, aber Ich muss am Anfang etwas Zeit investieren. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Wir haben aber heute so viele Programme, ja, ob das jetzt hier fürs Podcasting ist, ob das für Canva ist, um Posts zu erstellen und so weiter und so fort. Die sind selbsterklärend und idiotensicher. Ich bin ja alt und nicht ein Digital Native. Ja, ich bin ja später zugekommen und wenn ich das alles kann und mir das selber beibringen kann oder das umsetzen kann, dann kann das nicht so schwer sein. Dann können das andere eigentlich genauso gut. Wenn ich mich einmal eingefuchst habe, wird es zur Routine. Ja, dann wird das eine relativ simple Arbeit. Und umso häufiger ich das mache, umso leichter geht's mir von der Hand. Dann denken wir auch anders. Das heißt, wenn es früher mal hieß, oh Gott, wie soll ich denn zwei Themen finden, weil ich zweimal die Woche was posten möchte, ab Woche 3 oder 4 hast du mehr als zwei Themen im Kopf, weil du schon anders guckst und sagst, ach guck mal, das ist ein Zitat, daraus könnte ich eigentlich einen Post machen. Ach guck mal, das ist gerade was ich gelesen habe oder was uns passiert ist, daraus könnte ich einen Post machen. Die Arbeit führt dazu, dass ich einfach Dinge anders wahrnehme und dann auch schneller umsetzen kann. Ja. Also am Anfang ist es ein Riesenberg, wenn man sich aber reinbegibt, kann man es tatsächlich sehr gut selbst lösen.
Also glaube ich auch, weil das ist ja ein Punkt, bei uns macht Marketing auch der Chef. Ja, also ich habe keine Leute, die halt eben das ansonsten machen, sondern das läuft halt eben über meinen Tisch. Das Einzige, was ich mittlerweile rausgepackt habe, ist die Veranstaltungsorganisation und Kommunikation dazu. Das macht unser Azubi seit 3 Monaten sehr zielstrebig und organisiert. Das finde ich sehr gut, weil das halt eben so ein bisschen Standard von mir wegnimmt. Aber inhaltliche Themen kommen halt eben von mir. Und da sehe ich also auch bei uns in der Kundschaft tatsächlich Unternehmen, wo ich sage, ich verstehe, dass sie halt eben Schwierigkeiten damit haben. Also ich sag mal, der Handwerker, der Gaswasserinstallateur, der Maler, der Autohändler, die sind halt eben so tief auch im Tagesgeschäft halt eben wirklich mit drin, im Operativen, dass sie teilweise Schwierigkeiten haben, genauso wie über die Digitalisierung nicht nachzudenken, halt eben auch über Marketingthemen nicht nachzudenken. Und nur mag das im Handwerk im Moment noch der Punkt sein, dass sie halt eben sagen können, Auftragsbücher sind voll. Ich mache mir da keinen Kopf drum. Aber auch da durch die aktuellen Situationen drumherum, also ne, die Baubranche wird kurz über lang einen Knick kriegen. Bei der Zinsentwicklung wird es halt eben auch da in dem Bereich Dinge passieren. Wäre es halt eben gut, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und nicht erst morgen.
Ja, die meisten beschäftigen sich da mit dem Thema, wenn es brennt und dann ist es eigentlich zu spät. Ja. Und wo du gerade Handwerk sagst, ja natürlich, momentan mögen die Auftragsbücher noch voll sein, das ändert sich aber gerade ganz rapide. Aufgrund der Energiepreissteigerung, muss ich keinem erzählen, wir haben die Zuliefererbetriebe, wir kriegen keine Baustoffe mehr ran, die Leute haben nicht mehr das Geld, um zu bauen oder auch aus der Angst vor Inflation und Rezession wird das Geld zusammengehalten und dann wird eben die Renovierung verschoben. Ja. Da kommt der Hammer ja erst noch. Einer meiner Kunden ist ein großes Unternehmen, das unter anderem Fertigbauhäuser anbietet. Ich habe mit denen gerade neulich gesprochen. Die sind vollkommen am Boden zerstört, weil die haben so viel Absagen und so viele Aufträge, die jetzt nicht mehr wahrgenommen werden, weil Leute sagen, wir können es uns gar nicht mehr leisten. Mhm. Abgesehen von dem Problem, wo kriegen wir die Baustoffe eigentlich her? Ja, so, und jetzt sagst du, ich finde das immer ganz schön, weil gerade so Handwerker und viele andere Branchen, auch im Retail-Bereich, die sagen immer, wir haben nicht die Zeit und wir machen das gut. Das Problem ist, da wächst eine Generation heran von denen, die sich die Zeit dafür nehmen, ja, ein gutes Marketing, cleveres Marketing zu machen oder eben auch die digitalen Kanäle zu nutzen. Und wenn es dann hart auf hart kommt, sind die präsenter, weil die haben das aufgebaut. Und dann kennt mich keiner mehr und meine alten Kunden, die ich vielleicht hatte, meine Stammkunden sind nicht mehr da und dann kriege ich auch den Fuß nicht mehr rein. Also das ist ein, kurzfristig gesehen mag das gehen, aber mittel- und langfristig ist das sträflich, das zu vernachlässigen. Und es gibt in jeder Branche, also wirklich in jeder Branche, Beispiele von Leuten, die sehr erfolgreich in die Kommunikation reingegangen sind. Natürlich hat das was mit Händchen zu tun und Hingabe und dem einen fällt es leichter und dem anderen fällt es schwerer, aber es bringt den Erfolg.
Ja.
Und deswegen kann ich mich nicht ausruhen im Moment. Und gerade wenn man guckt, was uns bevorsteht, und da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, muss ich eigentlich jetzt anfangen, mir zu überlegen, wie positioniere ich mich und wie muss ich mein Profil anpassen.
Ja, weil es halt eben auch ein Dauerlauf ist und kein Sprint.
Immer. Ja, auch das ist ganz klar. Und das geht auch nicht wieder weg. Also ja. Wir sehen ja die Verlagerung in die digitalen Welten. Das ist ein Prozess, der unumkehrbar ist. Und wir sehen ja auch, du sprachst schon davon mit jüngeren Leuten, ob die jetzt Gen Z genannt wird oder die Alphas, die dann kommen oder wie auch immer. Ja, das ist ja alles ganz spannend. Aber für die findet ganz, ganz viel nur noch digital statt. Ja. Und auch das Erstinformationsverhalten ist eines, das eben oftmals über Digitalität geht.
Wenn ich du meinst, sie nehmen jetzt keine gelbe Seite mehr in die Hand?
Ich weiß gar nicht, ob die noch wissen, was die gelben Seiten sind.
Vermutlich. Ja.
Ich hatte das neulich eben gerade, ich hab ja viel mit Studierenden zu tun. Und ich habe neulich mal mit meinen Studierenden gesprochen und wir kamen so auf das Thema Musik. Und dann fragte ich, was hört ihr denn so? Ne? Und da sagte die eine ganz begeistert, ja, also sie hört Funk. Und ich sagte, wow, Funk, cool, welche Bands hörst du denn da, welche Künstler? Und da guckte die mich groß an und sagte, wie, welche Bands und welche Künstler? Na, ich sagte, du hörst doch Funk, ja, wen hörst du denn da? Da sagte sie, nee, sie hört die Spotify-Playlist Funk. Und sie wusste gar nicht mehr, welche Künstler das sind. Hat sie auch gar nicht interessiert, welche Künstler das sind.
Ja.
Und weil ich dann auch mit dem Gespräch weiter rausgefunden habe, sie hat auch kein Verhältnis mehr, was alt und was neu ist, weil das ist alles Funk und sie weiß nicht, ob der Song vor 10, vor 20 oder vor 30 Jahren erschienen ist.
Ja.
So, und das ist für mich aber so ein Sinnbild zu zeigen, wie das funktioniert, die Maßstäbe, die wir anlegen an Informationsverhalten, an Mediennutzung und Ähnlichem, die können wir komplett in die Tonne treten, weil die nachwachsenden Generationen das komplett anders machen. So, und wenn wir jetzt uns selber angucken, wir sind jetzt ja nun ein Ticken, ein Hauch etwas älter als die jungen Menschen. aber auch hier, wenn du jetzt sagst, du brauchst irgendwas Technisches für dein Büro zum Beispiel, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt anfängst, weil dir aus Jux und Dollerei 15 verschiedene Läden anzugehen, um zu gucken, was haben die denn da gerade? Das hätten wir früher gemacht, weil wir keine anderen Möglichkeiten hatten.
Genau.
Aber heute gehen wir an den Rechner und wir googeln das Problem jetzt erstmal und geben ein, ich brauche ein neues Mikrofon für meinen Podcast oder ähnliches.
Genau.
So, und das heißt, der erste Schritt ist erst einmal am Computer und digital.
Ja.
So, und jetzt müssen wir uns ja überlegen, wenn ich ein Problem habe und selbst wenn ich das Problem habe, ich habe irgendwelche Pflanzen, die von irgendwas befallen sind.
Ja.
Oder ich habe das Problem, dass in meiner Wohnung irgendwas nicht funktioniert. Ja, so. Dann möchte ich ja, selbst wenn ich jetzt das Problem google, nicht als erstes 25 Firmen finden, die sagen, wir sind die tollsten, geilsten, besten, schnellsten, womöglich noch bezahlt.
Ja.
Weil das will ich gar nicht zu dem Moment. Zu dem Moment bin ich erstmal an Problemlösung interessiert. Zu dem Moment möchte ich erstmal mehr Informationen haben.
Ja.
So, und dann kommt dieser nächste neudeutsche Begriff Content Marketing dazu. Also was kann ich denn zur Verfügung stellen an Inhalten? Kann ich vielleicht jetzt als Anbieter sagen, eine Checkliste kannst du dir kostenlos downloaden, die 15 Punkte, auf die du achten musst, wenn deine Pflanzen anstatt grün-braun sind, ja, oder die 15 Punkte, auf die du achten musst, wenn deine Heizung komische Geräusche macht, ja, so. Weil, hey, da hilft mir einer bei meinem Problem.
Ja.
So, und natürlich kriege ich, und jetzt kommen wir tatsächlich wieder ganz stark in das Thema Digitalität rein, diese Inhalte, die ich dort finde, die für mich nützlich und hilfreich sind, die bezahle ich ja nicht mit Geld, ich bezahle sie ja mit meiner E-Mail-Adresse.
Ja.
Ja, damit ich sie downloaden kann, muss ich meine E-Mail-Adresse geben. Du als Anbieter weißt jetzt, erstens, da hat einer ein Problem, zweitens, er hat deinen kostenlosen Inhalt abgefordert und du hast seine E-Mail-Adresse. Das heißt, natürlich schickst du nach 3 oder 4 Tagen eine E-Mail raus und sagst, hat Ihnen die Checkliste geholfen? Ja, haben Sie weitere Fragen? So, und dann kannst du anfangen, eine ganze Content-Kette aufzubauen, beziehungsweise irgendwann auch in den direkten Kontakt gehen, weil in diesem Weitergeben von diesen Inhalten zeigst du zum einen deine Expertise.
Mhm.
Zweitens, indem du nicht versuchst, mir was zu verkaufen, verkaufst du eigentlich ganz gut, denn du nimmst mich bei der Hand und ich baue Vertrauen zu dir auf.
Das ist es.
Ja, und dann kann ich auch irgendwann das Geschäft machen.
Ja.
So, und das ist ein komplett andere Herangehensweise als das, was wir die letzten, ja, bis vor der Digitalisierung, die 30 Jahre davor gemacht haben.
Ja.
Und auch das betrifft den kleinen Handwerker wie den mittleren, wie den großen und wie alle anderen auch.
Wobei das Thema Vertrauen aufbauen, ich meine, wir kommen beide aus dem Handel. Ja. Ich damals halt eben schon gelernt habe, dass da halt eben geben ist seliger denn nehmen.
Mhm.
Kunden vor dir hast, den du halt eben berätst und sagst so, ja, okay, du brauchst was ich dir halt eben hier nicht verkaufen kann. Aber ich kann dir sagen, geh mal zu dem hin oder zu dem hin, da kriegst du es. Sag einen schönen Gruß von mir. Und diese Kunden kamen regelmäßig zu mir wieder, ja, und haben halt eben anschließend bei mir alles gekauft, was irgendwie zu kaufen halt eben da war, weil sie einfach das Vertrauen hatten, ey, ich krieg da eine gute Beratung, ich werde hier betreut. Und das ist bei uns heute nicht sehr viel anders. Also wir gehen halt eben auch rein und sagen, okay, das ist unser Portfolio, was wir können. In dem Bereich kennen wir uns aus. Und wenn wir Dinge haben, die wir halt eben nicht können, sagen wir halt eben auch ganz klar, okay, entweder haben wir einen Experten, den wir irgendwo mit ins Boot holen können, oder geh zu dem hin, der kann es halt eben besser als wir. Und dann wirst du da halt eben betreut. Und das gehört halt eben, also für mich schon immer zum guten Ton des Geschäftens, dass man einfach seine Grenzen halt eben kennt und halt eben auch klar sagt, ey, sorry, aber bei dem Punkt kann ich nicht.
Ja, aber das ist leider so ein bisschen verloren gegangen. Also im Retail.
Du meinst, wir sind schon zu alt?
Nein, wir haben einfach keine guten Verkäufer mehr. Also ja, eben, das hat auch wieder ganz viele andere Gründe. Ich persönlich bin immer der Meinung, wenn man heute im Verkauf arbeiten möchte, sollte man eine Grundvoraussetzung haben. Nämlich, man sollte andere Menschen mögen. Ja. Leider 90% der Verkäufer, auf die ich treffe, hassen andere Menschen. Die haben einen Job verfehlt und sind nur gestört. Und da kann das schon nicht funktionieren. Und wir haben auch aufgrund der Struktur, wir haben ja über eine große deutsche Kaufhauskette gesprochen im Vorfeld, der es ja auch nicht so gut geht. Die haben aber auch alle Verkäufer weg. Also Verkäufer heute sind Warenrausgeber. Ja, und im besten Fall noch Kassierer. Ja. Aber ja, sie haben nicht die Zeit und auch nicht die Muße und vielleicht auch nicht mehr die Lust, jemanden zu beraten. Ja, und sie können es auch nicht mehr, weil vielleicht auch die Schulungen ausbleiben von Seiten der Industrie. So, und dann kommt aber genau der Punkt, wenn das eigentliche Fund ist, nämlich eine gute Beratung zu geben, dann habe ich ja nichts mehr entgegenzusetzen, wenn die Leute zum Online-Händler gehen, weil da habe ich auch keine Beratung, sondern da habe ich dann irgendwelche Bewertungen oder ähnliches. Aber das ist ja noch einer der Gründe, warum Retail funktioniert hat. Und dann diese Beine hacken wir uns jetzt auch noch gerade weg. Ja, und da braucht es dringend neue Konzepte und eine neue Herangehensweise, die es auch gibt. Also ich bin kein Verfechter davon, dass man sagt, oh mein Gott, Retail ist jetzt tot und wir werden tote Einkaufszonen haben oder ähnliches. Aber hier muss eine ganz dringende Transformation und eine Veränderung
stattfinden. Das wird sich massiv verändern. Da muss es halt eben auch was passieren. Aber wie wir vorhin im Vorgespräch ja schon mal kurz hatten, also wenn du als normaler Mensch halt eben irgendeine Anschaffung machen möchtest, also ich rede jetzt nicht davon, ich will eine neue Kaffeebohne kaufen, wobei das wahrscheinlich auch ein Punkt ist, dass du sie im Laden vielleicht mal probiert haben möchtest. Kaufst halt eben auch nicht bei Amazon irgendwas. Nur weil es halt bei Amazon halt eben, weiß ich, nächsten Tag da ist und du es halt eben auch wieder zurückschicken kannst. Also ich sag mal, so ein Verstärker würde ich halt eben immer gerne anfassen und eventuell auch mal hören wollen, bevor ich so ein Gerät halt eben kaufe. Das gibt ganz viele Geschichten, wo ich halt sage, ich würde sie halt eben gerne vorher mal sehen, anfassen können und mal spüren können. Natürlich gibt's genügend Sachen, die man halt eben nicht mehr angucken muss und einfach irgendwie im Internet sich bestellen, ob das Getränke sind oder Lebensmittel sind oder sowas, da wird es auch eine massive Veränderung geben. Aber ich bin davon überzeugt, dass im Einzelhandel sehr stark, gerade bei den höherpreisigen Gütern, ein Umdenken passieren wird, wo es halt eben auf Beratung ankommt. Also ich gehe mit dem Menschen an ein Gerät, Maschine oder sonst irgendwie was, fasse das an und erkläre, was kann das Gerät alles machen und wie passt das in deinen Haushalt, in dein Unternehmen, in deine Abläufe, in deine Prozesse oder sonst irgendwie was mit rein. Und in die Richtung dreht sich ja, sag ich mal, im Geschäftskundenbereich schon eine ganze Weile rein. So die einfachen Geschichten werden halt eben, weiß ich nicht, automatisiert halt eben geschickt. Ich denke jetzt gerade so an Druckergeschichten. Heutzutage, ne, kaufst du so ein Ding nicht mehr, sondern hast da irgendwie so einen Vollservice-Vertrag und kriegst halt eben automatisch halt eben irgendwie ein Paket, da ist Toner drin. Ach, ist der Toner schon wieder alle? Okay, gut, muss ich auffüllen. Danke. Das ist halt kein Bestellprozess mehr weiter dahinter, der halt eben irgendwie manuell betreut werden muss. Ja. Das wird automatisch gemacht, halt eben einfach bei solchen Standardsachen. Aber die große Kiste will ich halt eben vorher im Showroom einfach mal angefasst haben und mal gucken, wie ist das Druckbild, wie laut ist das Ding, was kann es alles, was kann es eventuell nicht, was ich eventuell dann doch brauche. solche Geschichten. Und in die Richtung wird es halt eben auch im Einzelhandel gehen, meines Erachtens.
Also für alle die, die unter 30 sind, die uns zuhören, ein Verstärker, den Olaf gerade erwähnt hat, ist ein Teil einer, eine Komponente einer Stereoanlage früher gewesen, weil da hatten wir lauter Einzelteile. Wir hatten auch Möbel für Stereoanlagen, HiFi-Möbel. Das kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr. Die haben nur noch so einen Bluetooth-Lautsprecher und machen das alles über
Soundbar.
Also das nur ganz kurz nochmal zur Erklärung. Also ich glaube, ja, Beratung ist das eine, das ist es immer schon. Ich glaube, das zweite, wenn wir über Retail sprechen, ist die Kuration. Das ist ein ganz großer Trend. Wir sind nämlich überwältigt von der Riesenauswahl, die wir haben. Auch das ist mittlerweile in der Forschung ja belegt, dass uns, wenn wir zu viel Auswahl haben, dazu führt, dass wir gar nichts kaufen.
Ja.
Das heißt, ich brauche eigentlich jemanden, den ich als Experten anerkenne, dem ich vertraue, der für mich eine Vorauswahl trifft und sich dann da auch sehr gut auskennt. Also Kuration ist ein großes Thema. Und Erlebnis wird ein großes Thema sein. Das ist jetzt der ehemalige Deutschlandchef von Tommy Hilfiger hat das mal gesagt. Er hat gesagt, wir müssen unsere Grundbemessungsgrundlage verändern. Es geht nicht mehr auf Umsatz pro Quadratmeter, es geht auf Erlebnis pro Quadratmeter. Mhm. Denn er sagt, letztendlich ist es mir doch vollkommen wurscht, ob der Kunde den Pulli im Tommy Hilfiger Shop kauft oder den online bei Tommy Hilfiger bestellt oder den online bei Amazon bestellt, ist ihm auch wurscht. Hauptsache, er kauft diese Marke und sein Produkt letztendlich.
Ja, ja.
So, und ich muss heute gucken, wie kann ich eben mit spannenden Konzepten Erlebnisse schaffen? Ja, und das ist dann eben die Kaffeebohnenverkostung, die es dort gibt.
Unbedingt.
Ja, oder das ist dann eben eine Veranstaltung, die man in den Räumlichkeiten dort macht. Mhm. Oder man hat dann eben vielleicht sogar mal den Kaffeebauern da zu Besuch und dann erzählt er ein bisschen was. Aber das sind die Dinge auch hier. Und auch hier, es ist wieder aufwendig. Es ist nicht mehr dieses einfach, ich stelle was ins Regal, das verkauft sich schon von selbst. Es verkauft sich heute nichts mehr von selbst. Und nochmal unter dem Aspekt, dass wir gerade mit Volldampf in eine Rezession reinrasen, mit Volldampf in eine Inflation reinrasen. Das Geld wird wesentlich weniger locker sitzen und ich muss mich mehr anstrengen, wenn ich dem Kunden von seinem Liebsten trennen möchte, nämlich von seiner Kohle. Ja, und das sind keine Selbstläufer mehr. Auch nicht im B2B-Bereich, abgesehen davon.
Definitiv, definitiv. Also auch wenn ich an der Stelle jemand bin, der gerne nach außen predigt, lass uns nicht so sehr davon reden, wie schlimm es alles wird, weil dann wird es erst richtig schlimm. Das ist so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also eine VWL, also Volkswirtschaft funktioniert halt eben nach meinem Verständnis an den Glauben daran, dass es halt eben auch alles wieder gut wird. Und wir halt eben momentan leider viel zu viel mit der schwarzen Seite halt eben irgendwie belästigt werden und immer wieder, das kommt alles ganz schlimm und es wird alles, wir werden einen kalten Winter haben und überhaupt und wir werden alle frieren und verhungern und sonst was allem drum und dran. Was dazu halt eben automatisch führt, dass es halt eben dann auch so kommen wird, weil alle anfangen, die Gelder zurückzuhalten, um zu gucken, naja, wenn es schlimm kommt, dann muss ich ja wenigstens irgendwie was haben, womit ich halt eben dagegen vorgehen kann.
Das ist psychologisch alles, was passiert. Weil eben auch keiner dir definitiv sagen kann, was musst du jetzt im nächsten Jahr bezahlen für deine Energie.
Nee, ja, kann dir ja keiner konkret kann's sagen.
Kann es nicht sein.
Ja. Kann's nicht sein. Aber da halt eben ein Punkt, was ich halt eben auch in den Wirtschaftsverbänden, in denen ich aktiv bin, halt eben immer wieder predige, nach innen herein. Also klar, Politik, Forderungen und sowas allem ist alles wichtig und alles richtig, dass wir halt eben sagen, ey, vergesst uns kleinen Unternehmen an der Stelle nicht und wir brauchen auch Unterstützung und wir müssen halt eben auch gucken, wie wir kommen und Corona hat uns schon richtig gebeutelt und jetzt müssen wir halt eben gucken, wie kriegen wir die nächste Krise bewältigt, aber ich bin fest davon überzeugt, wir werden es bewältigen.
Ohne Frage.
Weil es geht gar nicht anders. Wir haben gar keine andere Chance. Wir müssen nach vorne. Und ja, es wird vielleicht den einen oder anderen halt eben geben, der halt eben es nicht schaffen wird. Und das ist traurig und tut mir dann halt eben auch wirklich um jeden Arbeitsplatz halt eben auch weh. Aber letztendlich müssen wir an der Stelle halt eben auch als Unternehmer nach außen sagen, so ey, ja, wir werden uns rechts und links vielleicht eine Schramme holen, aber wir werden es irgendwie schaffen, weil wir haben es immer geschafft und wir werden es halt eben auch weiterhin schaffen.
Es ist eine Frage der Vorbereitung einfach.
Ja,
ja, es ist, ich kann nicht die Augen verschließen vor dem, was passiert, sondern die Fragestellung als verantwortungsbewusster Unternehmer, Unternehmerin ist immer, wie reagiere ich darauf, wie bereite ich mich vor, wie muss ich vielleicht mein Geschäftsmodell anpassen? Auch das sind ja so Geschichten, wo wir so Dinge, Entwicklungen sehen, wo ich sage, boah, ey, da habt ihr aber viel Wunschdenken gehabt, wenn wir mal zum Thema Automobil rübergehen. Ich meine, die Shell-Studie, was ich ja auch lustig finde, dass ein Mineralölkonzern immer Jugendliche befragt, aber die Shell-Studie ist über Jugendliche, hat uns schon vor über 10 Jahren genannt, dass bei den heranwachsenden Jugendlichen das Auto an Wert und Bedeutung enorm verliert, das eigene Auto. Ja. Das heißt, wer früher 18 wurde, Führerschein gemacht hat, eigenes Auto, ob gebraucht oder neu, scheißegal, aber irgendwie musste Geld zusammengekratzt werden, weil man wollte mobil sein.
Ich leg mal noch einen drauf. Wir haben Studenten, die bei uns hier sich bewerben. Wir sitzen nur draußen in Stahnsdorf. Also hierher zu kommen mit Öffentlichen ist halt durchaus eine Herausforderung. Also es gibt hier auch Busse und auch die S-Bahn fährt bis nach Delta zumindest. Aber sag mal, du kommst hier ohne PKW relativ schwierig her. Einen PKW halt eben irgendwo hinzustellen, zu sagen, so ey, hier ist irgendwo ein Smart und beweg dich halt eben irgendwie damit oder irgendwie sowas, ist nicht das Thema. Aber die haben halt eben heutzutage mittlerweile nicht mal eine Fahrerlaubnis, die sie machen.
Ja.
Das ist an der Stelle eine Sache, die mir unbegreiflich ist, weil 18 Führerschein, das war Pflicht.
Ja.
Ja. Das eigene Auto, ja, okay, hat man halt eben auch gerne irgendwie zugesehen, dass man es irgendwie bekommt, aber im Ernstfall hat man sich halt eben von Mama oder Papa halt eben irgendwie ein Auto geborgt, um halt eben irgendwo mal hinzufahren. Aber ohne Führerschein geht man nicht mal das. Also ich meine, die Carsharing-Angebote gerade in Berlin sind halt ja auch riesig. Da hast du ja jederzeit an jeder Ecke irgendwo ein Auto, wo du sagen kannst, ey, ich muss mal was transportieren, ich nehme mir mal ein Auto für eine Stunde oder irgendwie sowas und ist das
auch gut. Oder Moped oder was auch immer.
Aber wenn du nicht mal einen Führerschein hast,
verstehe ich nicht. Also in großen Städten brauchst du es auch wirklich tatsächlich gar nicht mehr.
Ja.
Und ich meine, das wissen wir jetzt seit Minimum 15 Jahren, dass diese Welle auf uns zukommt und dass die jungen Menschen sich diesem Feld der Mobilität nach und nach abwenden.
Ja.
Dennoch hat es die Autoindustrie in meinen Augen überhaupt gar nicht geschafft, sich darauf einzustellen und beklagt jetzt, warum sie eigentlich immer weniger Autos verkaufen. Weil, Überraschung. Da sage ich, ey, wie blind kann man eigentlich sein? Ja. Also das hat sich angekündigt. Es gibt einige wenige, die das begriffen haben und gesagt haben, dann müssen wir uns nicht mehr als Autohändler oder Autoanbieter positionieren, sondern als Mobilitätsanbieter.
Ja.
Ja, also was kann ich dazu nehmen und was brauche ich noch, um noch eine Relevanz zu haben in den Köpfen dieser jungen Konsumierenden? Ja. Und man darf das auch nicht unterschätzen. Das ist ein Wertwechsel. Wir haben einen Wertewandel hier und wir kriegen das im Kleinen gerade sehr viel mit oder auch Mittelgroßen. Wir sehen, wie ob das jetzt Fridays for Future ist, ob das jetzt die Klimaaktivisten sind, die sich irgendwo festkleben oder irgendwelches Kartoffelpüree verteilen. Wirklich jeder, der hier glaubt, ach, die gehen auch wieder. Nee, die gehen nicht.
Nee.
Ja, sondern das wird mehr werden. Und die werden auch nicht Ruhe geben, nicht eher Ruhe geben, bis es Veränderungen geben wird. Und da ist ihnen alles andere auch wurscht. Und da können wir die RAF nennen oder wie auch immer. Das kratzt die überhaupt nicht. Wir reden hier über einen Generationenkonflikt. Und diese junge Generation hat ganz andere Möglichkeiten. So, jetzt kann ich über die schimpfen. Jetzt kann ich sagen, sind alle doof. Jetzt kann ich in die Schmollecke gehen. Wenn ich clever bin, fange ich jetzt an zu überlegen, was muss ich denn machen? Wie muss ich denn sein, um diesen veränderten Wertewandel tatsächlich auch zu begegnen?
Mhm.
Ja, das ist die Herausforderung, die da ist. Und das ist jede Herausforderung. Ob das Klima ist, ob das Rezession, Inflation, Krieg, Corona, Covid ist. Wir müssen als Unternehmende immer gucken, wie kann ich mich bestmöglich anpassen und wie kann ich bestmöglich vorausschauend heute die Weichen stellen, um morgen noch gut existieren zu können.
Ja. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Es ist sehr kurzweilig mit dir. Ich gucke gerade mal hier auf die Uhr. Wir sind schon irgendwie bei einer Dreiviertelstunde rundbummelig. Das ging irgendwie schnell, oder?
Ja. Nettes Plauschen.
Ja, von daher würde ich sagen, machen wir hier mal einfach einen Schnitt rein. Und ich lade dich herzlich gerne wieder ein, dass wir uns mal einem weiteren Thema oder einem Aspekt aus dem Marketing halt einfach widmen. Und da weiter drüber.
Gerne in den Kommentaren. Also wenn es jetzt Fragen gibt dazu, dass man sagt, das wäre mal ein Thema, was wir vielleicht ein bisschen mehr zu hören möchten, ob das eben dieses beschriebene Inbound-Marketing ist, also über Inhalte bereitstellen, um Leute eben in diesen sogenannten Verkaufstrichter reinzuziehen oder ob das eben Social-Media-Marketing ist. Wir können da gerne Schwerpunkte setzen und auch Fragen beantworten. Gar kein Problem.
Wo finde ich dich ansonsten im Internet?
Im Internet ist immer das Angenehmste und das Einfachste, wenn man den Namen bei LinkedIn findet, ja, weil da bin ich tatsächlich relativ aktiv und unterhalte da auch, glaube ich, ganz gut, weil Inhalte müssen ja auch unterhaltend sein.
Ja.
Ansonsten gibt es natürlich die Webseiten mit dem unaussprechlichen Webseitennamen, nämlich Büro Bartelt Concepts. Also einfach vergessen, Markus Bartelt googeln geht viel einfacher. es gibt auch noch einen Blog, der heißt dann Marketing Oder man kann eben auf Spotify gehen, da findet man die Radio-Interviews. Ich habe rund 125 Radio-Interviews in den letzten 10 Jahren gegeben. Die sind alle dort zu finden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mehr zu hören, mehr zu lesen, mehr zu sehen. Aber die erste Anlaufstation ist, glaube ich, am besten immer LinkedIn. Denn da findet man dann auch alle weiteren, kann man einfach raufklicken und dann geht das ganz simpel.
Genau, ich schreibe es nochmal beim Podcast mit in die Beschreibung mit rein. Und ansonsten sage ich erstmal danke, dass du hier warst, Markus.
Ja, hat viel Spaß gemacht.
Und bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Bis dann. Tschüss.